Hallo zu Winklers Weitblick. Ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Titel heute lautet Krieg und Kapitalmärkte. Was lehrt die Geschichte? Wir haben aktuell ein bisschen das Problem, wir fangen montags an, den Weitblick zu planen. Wir bauen das Gerüst auf, was wir erzählen wollen. Dienstags machen wir die Präsentation, das geht dann durch unsere Compliance. Mittwochs nehmen wir auf. Das ist in Zeiten von Donald Trump problematisch, weil sich einfach so viel ändert. Ursprünglich dachten wir, wir gehen stärker auf die Ölunternehmen ein. Jetzt haben wir die Gegenanschläge vom Iran gesehen. Wir haben einen Waffenstillstand möglicherweise und wir haben vor allem die Ölpreise kollabieren gesehen. Dementsprechend war das Thema heute nicht mehr so akut wie am Montag. Das vielleicht einfach mal im Hinterkopf behalten. Wir fangen jetzt an mit dem eher allgemeinen Thema. Ich habe mal ChatGPT bzw. in dem Fall Perplexity gefragt, wie viele Kriege gab es eigentlich in den letzten 30 Jahren, wo die NATO beteiligt war? Und mit NATO meine ich vor allem die USA. Und ChatGPT oder Perplexity hat mir hier 8 Kriege aufgelistet. Einer davon ist der Iran. Der Luftangriff am 22. Juni, da wissen wir natürlich noch nicht, was die Folgen sind für die Kapitalmärkte. Dementsprechend kann ich nur auf die anderen 7 referieren. Was man hier sieht, Großteil der Kriege fand im arabisch- bzw. muslimischen Raum statt. Das ist insofern wichtig, weil dort die Ölvorkommen sind und damit Öl immer zentrales Thema in dem Krieg war. 2 Kriege waren im ehemaligen Jugoslawien, nämlich Bosnien und Kosovo. Ich habe Ihnen dann auch das Startdatum von dem Erstschlag der NATO hier abgebildet oder abgetragen. Wenn man sich den MSCI-Welt dann anschaut und einfach schaut, was zu dem Kriegsbeginn passiert ist, war es fast immer so, dass der Tiefskurs am Kriegsbeginn war. Also sobald die Kanonen gedonnert haben, sind die Aktienmärkte eher gestiegen. Wir hatten von diesen 7 Kriegen, über die wir jetzt sprechen können, 6-mal den Zustand, dass zum Jahresende die Aktienmärkte zweistellig im Plus waren. Lediglich einmal war der Aktienmarkt danach im Minus. Das lag aber weniger an dem Krieg, sondern vielmehr an den anderen Rahmenbedingungen. Das heißt, sobald die NATO in den Krieg involviert ist, und das war jetzt im Iran der Fall, ist eigentlich das Schlimmste für die Kapitalmärkte vorbei, auch wenn das Leid für die Menschen weiterhin existiert und natürlich die Medien weiterhin negativ berichten und wir auch eine höhere Volatilität haben. Ich hätte hier noch andere Kriege aufführen können, ohne NATO-Beteiligung. Die sind aber hauptsächlich in Afrika gewesen. Dementsprechend, da gibt es wenig Bezug für die Kapitalmärkte. Und sie waren viele auch in der ehemaligen UdSSR, also auf russischem Gebiet oder russlandnahem Gebiet. Auch die hatten jetzt wenig Einfluss auf die Kapitalmärkte. Was ist der Einfluss auf die Kapitalmärkte? Normalerweise bei einem Konflikt ist die Flucht in sichere Häfen. Das sind Staatsanleihen, Staatsanleihen mit hoher Bonität. Das sind die deutschen Staatsanleihen, das sind die amerikanischen, beziehungsweise vielleicht muss man sogar sagen, das waren die amerikanischen Anleihen. Wir hatten ja jetzt dieses Downgrade für die Staatsanleihen der Amerikaner gesehen. Also die Amerikaner sind kein AAA-Land mehr, das ist jetzt Deutschland. Was wir aber gesehen haben, die Renditen sind um 20 bis 25 Basispunkte von der Spitze gefallen. Also das ist genau das Muster, was wir erwartet haben konnten. Das liegt daran, dass es einfach zusätzliche Käufer gab, die Kurse sind gestiegen und die Renditen sind dementsprechend gefallen. Was auch wieder typisch war, Gold wird zusätzlich nachgefragt. Wir haben hier zwar keinen positiven Impuls gesehen, dass es da nochmal neues Hoch gemacht hat. Nichtsdestotrotz sind wir bei Gold auf einem sehr, sehr hohen Niveau, nämlich 3.400 US-Dollar je Unze. Dementsprechend würde ich sagen, das hat zur Historie gepasst. Was wir auch sehen, ist, dass die Währungen, also Währungen, die zur Stärke tendieren, gekauft werden. Das ist der Schweizer Franken, auch das hat wieder gepasst. was nicht gepasst hat. Und das ist auch ein bisschen der Fokus des Calls heute. Der US-Dollar. Der US-Dollar ist schwächer geworden und das widerspricht der Historie. Daneben gab es natürlich dann auch noch andere Effekte. Ich habe mal hingeschrieben, positive temporäre Effekte. Wie gesagt, Iran ist ein Ölland. 4% des Öls kommt aus dem Iran. Dementsprechend sind die Ölpreise gestiegen, als der Iran von Israel angegriffen worden ist. Jetzt sind natürlich die Ölpreise wieder gefallen. Dementsprechend haben diese Upstream-Unternehmen, die davon am meisten profitieren, also Ölförderunternehmen, jetzt auch wieder ein bisschen gestern verloren. Nichtsdestotrotz konnten sie von dem höheren Ölpreis die letzten Tage profitieren. Was dann auch wichtig ist, sind die Schifffahrtsunternehmen. Es gibt zwei wichtige Meerengen in der Ecke um den Iran. Das ist die Straße von Hormuz. Die ist vor allem wichtig für die Tanker. Etwa 20% des Öls kommt aus dem Persischen Golf, also Kuwait, Saudi-Arabien, Irak, Bahrain, Katar und auch der Iran. Wenn es zur Schließung von dieser Straße kommt, führt das zu höherer Komplexität, zu längeren Wegen, Transportwegen und auch zu höheren Versicherungsprämien. Das lassen sich die Schifffahrtsunternehmen bezahlen, die Frachtraten steigen und dementsprechend steigen auch die Aktien von Tankergesellschaften. Die andere Meerenge ist die in das Rote Meer, der Golf von Aden bei Jemen. Hier hatten die Houthi-Rebellen, die ja im Jemen tätig sind, schon gesagt, sie würden den Iran unterstützen. Das hat Implikationen für die Containerschifffahrt. Die Containerschifffahrt muss eher um das Horn von Afrika fahren. Das ist, verlängert die Transportwege und dementsprechend auch die Kosten. Und die Kosten sind natürlich Einnahmen für die Containerschifffahrtsgesellschaften. Das war also eher positiv für dieses Schifffahrtsunternehmen. Was natürlich auch immer profitiert, sind die Rüstungsunternehmen, weil hier einfach zusätzlicher Umsatz generiert wird. Und in diesem Fall haben auch die Uranunternehmen profitiert, weil man einfach davon ausgeht, dass die Nachfrage nach Uran nicht nur aus Atomreaktoren, sondern leider auch aus anderen Bereichen zunehmen wird. Uran war mal eine Zuschauerfrage, ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich würde das gern mal in einem Weitblick oder im Wochenschluss aufnehmen. Was aber hier das Problem ist, die Aktien sind so stark gestiegen, dass ich auf dem aktuellen Niveau die Aktien eher verkaufen würde, als kaufen würde. Fazit. Strategisch hat sich an Öl und Schifffahrt nichts geändert. Wir brauchen hier eher die zyklische Komponente. Die haben wir jetzt aktuell nicht. Das, was wir gesehen haben, ist aus unserer Sicht eher temporär. Dementsprechend würden wir jetzt hier nicht massiv kaufen, es sei denn, wir finden sehr, sehr günstige Unternehmen. Und da habe ich Ihnen später eins mitgebracht. Und das zweite Thema ist US-Dollar weiterhin schwach. Warum? Auch das haben wir hier schon häufiger angesprochen. Das ist das Thema Vertrauensverlust. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, nämlich Entwicklung US-Dollar. Ich habe gleich den 5-Jahres-Chart mitgebracht. Ich habe den auch mal mit RSI mitgebracht. Was man hier sieht, Trump sieht sich immer als starker Präsident oder als sehr guter Präsident. Das sollte eigentlich einhergehen mit einem starken US-Dollar. Das ist nicht der Fall. Unter Trump war der US-Dollar eher schwach. Stärke hat der US-Dollar unter Biden erlebt, weil einfach Biden die Wirtschaft nach vorne gebracht hat. Wir hatten keine Arbeitslosigkeit. Ja, wir hatten hohe Inflation, aber wir hatten einen sehr starken Einkommenseffekt. Wir hatten höhere Wirtschaftswachstumsraten. Jetzt zu Beginn der neuen Amtszeit von Trump haben wir ja die Themen Personalabbau im öffentlichen Dienst. Wir haben weiterhin eine Inflation, die ein bisschen leidet. Wir haben die Unsicherheit um Zölle. Wir haben auch rückläufige GDP-Zahlen. Dementsprechend Trump steht eher für einen schwachen US-Dollar. Wenn wir uns das unten im RSI anschauen, ich male mir ja immer gerne Trendkanäle hier ein, der ist leicht steigend. Dementsprechend wäre so ein bisschen die Annahme, dass in der Amtszeit von Trump wir eher über einen schwachen US-Dollar sprechen als über einen starken US-Dollar. Und dementsprechend wird es hier dann wichtig, wie positioniert man sich, beziehungsweise was sind die Risiken und was sind die Chancen. Das habe ich auf der nächsten Folie. Fangen wir an mit den Risiken. Wir werden mit US-Aktien Verluste machen, wenn wir einen negativen Währungseffekt haben, der nicht kompensiert wird über das Gewinnwachstum, beziehungsweise weil die Unternehmen hoch bewertet sind, dass einfach die Bewertung sich abbaut. Das heißt, wir brauchen ein stärkeres Gewinnwachstum, um Währungsverluste auszugleichen. Dann haben wir natürlich ein Risiko für Unternehmen, europäische Unternehmen, die viel US-Geschäft haben, und zwar profitables Geschäft. Nur US-Gewinne werden weniger, was dann belastend ist für die Aktienmärkte. Also europäische Exportunternehmen, das hatten wir letzte Woche schon mal angesprochen. Wir haben diese Effekte noch nicht gesehen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht kommen. Also sie können ja noch kommen. US-Rentenmärkte. Ja, wir bekommen in den USA 4,5% auf 10 Jahre. Das bringt uns aber sehr wenig, wenn die Währung um 5% aufwertet bzw. schwächer wird. Dann haben wir unsere Zinszahlung über die Währungskomponente verloren. Und was wir jetzt in den Fonds versuchen, ist, dass wir möglichst wenig US-Dollar-Liquidität haben, weil wir einfach hier keinen Kursverlust über die Währung haben wollen. Jetzt kommen wir aber zu einem spannenden Thema, nämlich den Chancen. Das sind natürlich Aktien, US-Aktien mit viel Nicht-US-Geschäft, also mit viel europäischem Geschäft, mit einem hohen Exportanteil. Jetzt ist die USA tendenziell ein Land, ein konsumorientiertes Land, ein Importland und hat wenig Exportunternehmen. Aber wir werden gleich darüber sprechen, welche Unternehmen wir damit meinen. Was auch immer oder sehr oft funktioniert hat, ist schwacher US-Dollar führt dazu, dass die Rohstoffe bzw. Energieträger teurer werden in US-Dollar. Also, dass man einfach dann über die Schiene Metals und Mining Energie profitiert. Dasselbe gilt auch für Schwellenländer. Schwellenländer sind sehr oft in US-Dollar verschuldet. Die Zinslast nimmt ab. Dementsprechend haben diese Unternehmen, diese Länder mehr Geld und können ein positives Wirtschaftswachstum zeigen. Schwellenländer wären hier sowohl auf der Aktienseite interessant, aber auch auf der Rentenseite. Das werde ich dann später zeigen. Und der letzte Punkt, Währung, die einfach gegen den US-Dollar gewinnen. Wir sind ein Schweizer Haus, dementsprechend müssen wir an dieser Stelle auch den Schweizer Franken erwähnen. Der Schweizer Franken wird gegen fast alle Währungen stärker. Das heißt, hier kann man Währungsgewinne realisieren. Kommen wir zu den US-Aktien mit hohem Exportanteil. Und der Exportanteil ist ja in Gänsefüßchen geschrieben. Das sind nicht die klassischen Exportartikel. Das sind eher, wir haben Geschäft außerhalb der USA. Ich bin jetzt mal meine Fonds durchgegangen, welche Werte da reinpassen würden. Beim Sektor Communication Service sind es vor allem die sozialen Medien. Es ist auch der Bereich Medien. Also wir haben ja eine Alphabet, wir haben eine Meta. Beide Unternehmen haben ein signifikantes Europageschäft. Dieses Europageschäft wird profitabler. Die Gewinne werden zurückgeführt. Das nennt man positiver Translationseffekt. Und dementsprechend können diese Unternehmen eine größere Dynamik, Gewinndynamik nach vorne hin haben. Was wir aber letzte Woche noch nicht gesehen haben. Bereich Medien, da habe ich mal so Unternehmen wie Netflix und Spotify genannt. Auch die sind natürlich bei uns vertreten und auch die werden von einem schwächeren US-Dollar profitieren. Im zyklischen Konsum haben wir dann Unternehmen wie Duolingo. Duolingo habe ich hier auch schon mehrmals vorgestellt. Wir mögen das Unternehmen. Das ist eine Sprach-App oder eine Lern-App für Sprachen und neuerdings auch für Schach. Das Unternehmen profitiert davon, dass man immer mehr Nutzer hat und diese Nutzer sind außerhalb der USA, was dann zum positiven Transaktionseffekt führt. Die anderen zwei Unternehmen, Ford und On Holding. On Holding ist ein Schuhproduzent, also eher im Freizeitbereich tätig. Ford, kennt jeder, es ist ein Auto. Die haben natürlich noch das Fragezeichen Zölle nach vorne hin, aber wenn wir jetzt mal bereinigen um Zölle und einfach nur schauen, sie verkaufen Produkte im Ausland. Dementsprechend profitieren sie von den höheren Gewinnen aus dem Ausland. Im Basiskonsum, da sind wir eigentlich eher so unterwegs, dass wir Basiskonsum in Europa kaufen. Dementsprechend haben wir da wenig in den USA. Dementsprechend habe ich auch hier wenig Unternehmen genannt. Vielleicht ein Unternehmen, was sehr, sehr stark von einem schwachen US-Dollar profitieren sollte, ist Philip Morris. Und das ist ein Tabakkonzern mit der Marke Marlboro. Und diese Marke Marlboro wird außerhalb der USA verkauft. Innerhalb der USA heißt das Unternehmen, was diese Marke verkauft, Altria. Das war auch die Muttergesellschaft. Philip Morris ist nur auf das Geschäft außerhalb der USA tätig. Das heißt, man hat Kosten in US-Dollar, Einnahmen in Nicht-US-Dollar. Und das ist natürlich derzeit das Beste, wo man sein kann. Die Aktie ist auch schon sehr stark gelaufen. Sie hat eine attraktive Dividende. Dementsprechend haben wir die Aktie vor allem im Dividendenportfolio. Healthcare gibt es die Krankenkassen. Die Krankenkassen sind aber rein amerikanisch, sowohl Umsatz als auch Kosten. Das einzige Unternehmen, was da so in das Bracket Exportanteil passt, ist Eddie Lilly, also Fettleibigkeit. Wir haben ja ein bisschen das Thema Fettleibigkeit in unseren Portfolien abgebildet. Also das wäre das Unternehmen und im IT-Bereich. Natürlich hätte man hier auch Hardware schreiben können. Wir haben aber aktuell sehr wenig Hardware beziehungsweise Semis. Dementsprechend habe ich hier nur Microsoft aufgeschrieben. Es gab eine Zuschauerfrage zu den Small Caps, die wir ja im November, Dezember eher positiv gesehen haben. Die passen hier nicht rein, weil einfach Small Caps tendenziell stärker auf die USA fokussiert sind und weniger auf Exportmärkte. Dementsprechend stehen die aktuell für uns nicht im Fokus. Das gilt auch für Industrie. Das sind hauptsächlich Transportunternehmen, die wir uns da anschauen, aber das sind auch alles eher US-lastige Unternehmen, die Banken, die großen Banken. Und bei Materials sagen wir halt auch, Materials kaufen wir eher in Europa, um halt einfach ein ausgewogenes Portfolio zu haben, und wir kaufen es nicht in Amerika. Was wir innerhalb der USA mögen und wo wir einfach auch ein höheres Gewinnwachstum sehen, als der negative Währungseffekt sein sollte, ist im Bereich Versicherung und Versorger. Das sind größere Positionen und Energie, aber da haben wir jetzt unsere Position auch schon ein bisschen reduziert. Dementsprechend habe ich das jetzt mal im unteren Teil aufgeführt und nicht oben. Jetzt eine andere Zuschauerfrage war die Frage nach dem Schwellenmarkt Brasilien. Brasilien passt hier super rein. Brasilien ist ein Rohstoffland. Wir haben also hier viele Soft Commodities, aber auch Eisenerz und Öl. Und ich hatte ja schon gesagt, dass die Rohstoffe von einem schwachen US-Dollar profitieren können und auch die Schwellenländer. Also dementsprechend Brasilien passt hier doppelt rein. Ich habe hier den Bovespa mitgebracht. Das ist der brasilianische Index. Der wird dominiert von 4 Unternehmen. Das ist Vale, das ist ein Eisenerzproduzent, von Petrobras, das ist ein Ölunternehmen, und von 2 Banken, Bradesco und Itaú. Und wenn man sich mal die Unternehmen anschaut, Vale, der Eisenerzproduzent, handelt aktuell auf dem KGV von 5 bei einer Dividendenrendite von 10. Das würden wir sagen, ist schon sehr günstig, auch wenn wir nicht unbedingt an Eisenerz glauben, weil für Eisenerz bräuchten wir große Infrastrukturprogramme in China und nicht in Europa. Die sehen wir aktuell nicht. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Eisenerz steht bei 100. Die Produktion ist etwa bei 20 US-Dollar je Tonne. Das heißt, man verdient hier über 75% Marge in diesem Bereich. Und das ist schon sehr, sehr stark und lässt auch ein bisschen Raum dafür, falls die Eisenerzpreise dann doch runterkommen sollten. Das andere Unternehmen, was noch günstiger ist, ist Petrobras. Für dieses Jahr sogar mit dem 4er KGV bei einer Dividendenrendite von über 12%. Das ist für uns sehr günstig. Brasilien kann in den nächsten Jahren zu einem der größten Ölexportländer werden. Also es besteht die Möglichkeit, dass Brasilien unter die Top 5 kommt, neben den USA, Saudi-Arabien, Russland und dem Irak, wäre dann Brasilien eins der großen erdölproduzierenden Länder. Dementsprechend Vale und Petrobras haben wir beide in den Fonds, vor allem aufgrund der Bewertung. Wenn man sich generell den Bovespa anschaut, hier sprechen wir über Unternehmen, die im Schnitt ein 8er KGV haben, bei 7% Dividendenrendite. Was wir in den Fonds haben, ist Mercado Libre, Die habe ich letzte Woche vorgestellt. Das ist also das Pendant so Amazon in Lateinamerika. Also es geht hier um das Thema E-Commerce mit sehr großen Wachstumsraten. Wir haben die New Holding. Das ist ein Unternehmen, was ich auch schon mal hier vorgestellt habe. Das ist eine Broker-Plattform oder eine Trading-Plattform. Wir haben hier auch ein bisschen Krypto-Geschäft, also auch mit sehr, sehr starkem Wachstum. Valle Petrobras hatte ich eben erwähnt. Und ich hatte ja gesagt, es gibt zwei große Banken. Wir haben aktuell die Itaúni Banco als kleinere Position. Also so sind wir in Brasilien derzeit unterwegs. Wir haben insgesamt knappe 4% Gewicht in den weltweiten Portfolien. Damit haben wir Brasilien übergewichtet. Wir würden es vielleicht noch ein bisschen aufbauen, aber wir würden es an dieser Stelle nicht übertreiben. Das war's von den Aktien. Jetzt kommen wir mal zu den Renten. Und da ist nämlich Brasilien, beziehungsweise da sind die Schwellenländer auch ziemlich interessant unterwegs. Es heißt ja immer, oder es hieß immer früher, dass die Schwellenländer da finanzielle Risiken haben, weil sie einfach so wenig privatisieren, die Schulden so stark am US-Dollar hängen oder am Euro hängen. Und dass da einfach eine geringe Finanzdisziplin herrscht. Das ist aktuell nicht der Fall. Wenn wir uns die Inflation anschauen, Indonesien Inflation unter 2%, fast alle Länder geht die Inflation zurück. Und wenn man es einfach im historischen Kontext sich anschaut, sind die Inflationen hier in den Ländern sehr niedrig. Das einzige Land, was hier ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist Brasilien. Aber wie gesagt, im historischen Vergleich kann Brasilien mit 5% Inflation ganz gut leben. Was für die Schwellenländer spricht, ist die Demografie. Wir haben hier also ein deutliches Wachstum bei der Bevölkerung. Das heißt, deutlich mehr Konsumenten in der Zukunft. Und wir haben einen Einkommenseffekt. Also die Mittelschicht in diesen Ländern wird größer und dementsprechend zusätzliche Käufer. Wenn man sich die Verschuldungsquoten anschaut, muss man schon sagen, dass einige Länder in der Eurozone da neidisch drauf schauen können. Also Verschuldungsquote heißt, wie ist die Verschuldung gemessen am BIP, am Bruttosozialprodukt? Und da ist Indonesien mit um die 40, Indien mit um die 50 und Brasilien mit 70 doch sehr gut unterwegs und deutlich unter den Maastricht-Kriterien. Da könnten sich dann ein paar Mittelmeerländer eine Scheibe abschneiden. Die Zinslast hatte ich schon mal erwähnt, die in US-Dollar ist, die dann natürlich geringer ausfällt. Insgesamt muss man sagen, und da referiere ich ein bisschen auf meinen Kollegen Christopher Stör, der bei uns die Renten macht. Er kauft mehr Emerging Markets Anleihen, weil man für vergleichbares Risiko einfach 2-2,5% mehr Zinsen bekommt. Das wird man über einen ETF machen. ETF Staatsanleihen Schwellenländer, die handeln aktuell bei 6% Rendite. Das verglichen mit dem US-Dollar von 4,5% beziehungsweise die deutschen Staatsanleihen von 2,5% ist das doch deutlich mehr und das ist eine gehedgte Variante, also man hat hier auch geringeres Währungsrisiko. Wenn man das Ganze dann für die Corporates macht, das sind dann meistens sehr große Unternehmen wie eine Petrobras, die ist da in diesem Portfolio drin, aber auch die mexikanische Ölgesellschaft, dann spricht man über 6,5% Zinsen. Also das ist relativ interessant. Hier haben wir unseren Anteil auf der Rentenseite ebenfalls erhöht. Kommen wir dann zum letzten Punkt, nämlich Anlagen in Schweizer Franken. Hier habe ich jetzt einfach mal meinen Fonds mitgebracht, den SGKB Aktien Schweiz Focus. Der investiert nur in Schweizer Unternehmen, wird auch in Schweizer Franken gemessen. Die Kursperformance ist aktuell 9% in Schweizer Franken. Das heißt, für den Euro-Investor ist sie zweistellig. Warum man in der Schweiz keine Anleihen kaufen kann, liegt einfach daran, dass der Zins um die Nulllinie bzw. drunter liegt. Also man bekommt keine Zinsen in der Schweiz. Das macht aber für den Schweizer Aktien interessanter, weil die Schweizer Aktien dann alternativlos sind. Wenn man ein Einkommen haben möchte, muss man einen Dividendentitel in der Schweiz investieren, ohne dass man jetzt ein Währungsrisiko aufbaut. Im Fonds, die größten Positionen sind natürlich die größten Positionen, die auch im Vergleichsindex, dem SLI, sind. Das ist eine Nestle, das ist eine Novartis, das ist eine UBS. Wir haben noch groß gewichtet die ABB und die Zürich Insurance, also eine Versicherungsgruppe. Wo wir aber eher die Performance machen, sind bei den Beimischungen, also kleinere Unternehmen, die nicht im Index sind. Und auch diesen Wert hatte ich schon mal mitgebracht, Swissquote. Das ist eine Brokerplattform oder eine Tradingplattform. Auch hier spielt Kryptos eine gewisse Rolle. Ypsomed, das ist ein Unternehmen, die Spritzen für Vegofy, also für Fettleibigkeit herstellen und dementsprechend vom Trend oder von der Nachfrage nach diesen Fettleibigkeitsmedikamenten profitiert. Und letzter Wert, den ich hier nennen möchte, ist die Bolloise. Das ist eine Versicherung, die gerade in der Übernahme der Helvetia ist. Das heißt, hier entsteht ein neuer Versicherungskonzern, der etwa 20, 25 Milliarden Schweizer Franken groß sein sollte. Der wird direkt in den SLI aufgenommen. Dementsprechend sind wir hier schon ein bisschen früher und haben den Wert gekauft. Wir hatten, und das haben wir auch schon mehrmals thematisiert, die Schweiz war nicht besonders stark in 2023, 2024. Das lag hauptsächlich an Nestle, dass sie sehr schwach gelaufen ist, beziehungsweise auch an den Pharmaunternehmen Novartis und Roche. Wir können uns vorstellen, dass 2025 das Jahr der Schweizer wird, beziehungsweise die Schweizer einen Rebound sehen. Also das wäre erstmal positiv. Der Rebound käme aus unserer Sicht aus der zyklischen Komponente in der Schweiz plus Nestle. Wir gehen davon aus, dass wir auch in diesem Jahr Währungsgewinne sehen. Also es käme dann nochmal on top für die Kursgewinne. Und ich hatte es schon gesagt, Aktien sind alternativlos für die Schweizer, weil einfach die Zinsen hier sehr niedrig sind. Und damit komme ich dann auch schon zum Schluss, zum Fazit. Wir haben heute darüber gesprochen, wie das Verhältnis Kriege und Kapitalmärkte sind. Wir hatten festgestellt, dass sobald die NATO beteiligt ist, dass die Aktienmärkte da durchschauen. Wir haben dann angesprochen, dass der US-Dollar schwächer geworden ist und das passt nicht ganz zur Historie. Wir hatten die Schwäche auch damit begründet, wegen Vertrauensverlust in Trump, in seine Politik. Wir hatten Alternativen gegeben oder Chancen aufgezeigt, wie man davon profitieren kann. US-Exporteure mit Währungsvorteil, Schwellenländer und Rohstoffe sind hier explizit auf Brasilien eingegangen. Wir haben den Schweizer Franken kurz angesprochen, beziehungsweise Schweizer Unternehmen. Wir bei der St. Galler Kantonalbank in Deutschland, wir sind bei der Aktienquote weiterhin neutral, auch wenn wir doch eher im Moll-Bereich hier berichten und wir ganz einfach sagen müssen, dass uns die Märkte ein bisschen so weit gelaufen sind. Es sein kann, dass wir in Zukunft vielleicht hier vorsichtiger werden. Das sind wir aber aktuell noch nicht. Das war's von meiner Seite. Ich werde Sie dann wieder am Freitag sehen, zum Wochenschluss. Wenn Sie irgendwelche Themen haben, bitte in die Kommentare. Dann können wir die auch bearbeiten. Bis dahin, alles Gute. Ihr Christian Gombert.